ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Kai Wegner war Tennis spielen. Als es beim Berliner Blackout im Januar um Krisenmanagement ging, war der regierende Bürgermeister Tennis spielen, obwohl er anderes behauptet hatte. Und es war genau das, die Kommunikation, für die er viel Kritik bekommen hat. Seit heute gibt es neue Vorwürfe. Angela Ulrich.
Wann hat Kai Wegner mit wem gesprochen? An diesem ersten Samstag des Mega-Blackouts in Berlin Anfang Januar hat der Regierende sein anfängliches Krisenmanagement übertrieben dargestellt und gar nicht so viel telefoniert, wie er den Eindruck erwecken wollte. Das legt ein Bericht des Tagesspiegels nahe, der aus der Senatskanzlei Informationen zu dem Tag bekommen hatte. Das Blatt hatte berichtet, dass Wegner erst am Nachmittag des ersten Stromausfalltages mit der Bundesregierung Kontakt aufgenommen habe. Nicht schon morgens früh, wie Wegner zumindest den Anschein erweckt hatte, in einem Interview bei Welt TV. Zitat:
Ich habe in der Tat um 8.08 Uhr begonnen, die Telefonate zu führen. Ich habe mit den Krisenstäben telefoniert, mit Stromnetz. Ich habe vor allen Dingen auch mit der Bundesregierung gesprochen, mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Bundesinnenminister. Und ja, dann habe ich von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte.
Also erst telefoniert, dann Tennis gespielt? Laut Tagesspiegel gab es vor Wegners Sportbreak am Mittag keine Telefonate mit der Bundesregierung, auch nicht mit Stromnetz Berlin. Erst danach. Der Regierende weist zurück, die Unwahrheit gesagt zu haben.
Die Interpretation des Tagesspiegels entbehrt jeder Grundlage. Und demzufolge werde ich auch rechtliche Schritte prüfen lassen.
Was genau allerdings die Interpretation sein soll, wo der Tagesspiegel doch aus Senatskanzlei Informationen zitiert, dazu sagt Wegner nichts. Auch legt er seine Telefonkommunikation am Krisentag nicht offen, aber wiederholt:
Ich glaube wirklich, dass hierzu alles gesagt ist. Dazu ist tatsächlich wirklich alles gesagt. Dazu ist alles gesagt.
Dass alles gesagt sei, findet die Opposition hingegen nicht. Grüne, Linke und AfD verlangen Aufklärung über den genauen Ablauf des Krisenmanagements von Wegner.
Es geht vor allem, dass wir jetzt alle Informationen auf den Tisch bekommen. Es stehen große Zweifel jetzt im Raum, ob der Regierende die Wahrheit gesagt hat.
Er hätte sich kümmern müssen. Und wenn er das nicht in ausreichender Intensität gemacht hat, dann ist das erklärungsbedürftig.
Wenn man dem Tagesspiegel Glauben schenkt, dann ist er einfach der Lügenbaron Berlins geworden.
Und nicht nur die Opposition will Details wissen. Auch Wegners Koalitionspartner SPD hat Fragen. Spitzenkandidat Steffen Krach.
Ich erwarte von Kai Wegner, dass er die Wahrheit sagt und dass er den Berlinerinnen und Berlinern sagt, was wirklich passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade nur scheibchenweise passiert. Und das halte ich für falsch.
Wegners Rücktritt fordert keiner der politischen Rivalen. Doch die Fragen rund um sein Blackout-Krisenmanagement verfolgen den Regierenden weiter.
Unsere Landespolitikreporterin Angela Ulrich war das. Pöbeln soll im Brandenburgischen Landtag in Zukunft teuer werden. Bis zu 1.000 Euro soll es kosten, wenn sich ein Abgeordneter im Ton vergreift, weil der in den Debatten zuletzt immer rauer geworden ist. Stimmen die Abgeordneten morgen über eine neue Geschäftsordnung ab? Aber was ist denn der richtige Ton? Natürlich wird darüber gestritten, berichtet unser landespolitischer Reporter Martin Adam.
Ein Lügner sei der Politiker, ein anderer ein Scharlatan. Die Landtagspräsidentin solle am besten die Sitzung verlassen und der Verfassungsschutz sei wie die Stasi. Debatten im Brandenburger Landtag laufen nicht immer freundlich ab. Manchmal und in den letzten Jahren zu oft, findet Steven Breetz, seit Dienstag der neue CDU-Fraktionsvorsitzende, geht es aber einfach zu weit.
Wir finden, dass die Umgangsformen auch im Landtag Brandenburg rüder geworden sind und zuweilen wirklich die Grenzen dessen, was man tolerieren kann, sprengen, weil es auch um die Würde des Hauses geht. Man muss nicht Grenzen überschreiten, um von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Das geht unter zivilisierten Leuten mittels der Sprache auch anders.
Geht das nicht, kann die Landtagspräsidentin einen Ordnungsruf verhängen, eine Art Rüge, bisher aber eine recht zahnlose. Von den 77 Ordnungsrufen, die es zwischen 2019 und 2024 gab, kassierte 3/4 die AfD-Fraktion. Deren Abgeordnete, heißt es auf den Landtagsfluren, würden Ordnungsrufe wie Trophäen sammeln. Mit der neuen Geschäftsordnung soll das Sammeln allerdings teuer werden. 500 Euro pro Ordnungsruf, im Wiederholungsfall das Doppelte. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Holoch sieht darin einen Angriff auf seine Partei, die ja 2013 auch für einen anderen Stil gegründet worden sei.
Die Menschen haben öde, langweilige, spröde Debatten von vor 2013 abgelehnt.
Und das war auch ein Grund, warum ich in die AfD eingetreten bin 2013, dass ich endlich wieder Debatten im Bundestag haben wollte, in denen wirklich unterschiedliche Meinungen sehr strittig und auch gern mal lebhaft diskutiert werden.
Die neue Geschäftsordnung aus AfD-Sicht soll sie nicht ein Mindestmaß an Respekt gewährleisten, sondern die Opposition mundtot machen. Zustimmung vom BSW.
In den Debatten der letzten Parlamentssitzung sind ja bereits für Begriffe wie Murks Abgeordnete zur Ordnung gerufen worden. Und wenn das der Maßstab ist, dann da auch noch ein Ordnungsgeld mit ins Feld zu führen als weitere Sanktionsmöglichkeit, halten wir das doch für eine erhebliche Beschneidung der parlamentarischen Rechte.
Meint BSW-Fraktionsgeschäftsführer Falk Peschel. Am Mittwoch wird die neue Geschäftsordnung voraussichtlich mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Die AfD hat für diesen Fall bereits eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht angekündigt.
Ordnungsgelder gibt es übrigens auch im Bundestag und zum Teil in anderen Landesparlamenten. Das war unser Landespolitikreporter Martin Adam. Eigentlich würden jeden Tag Flüge vom Flughafen BER in die Golfregion gehen. Viele steigen da dort um. Aber gerade werden die wegen des Krieges zu großen Teilen abgesagt. Das betrifft allein am BER jeden Tag 3000 Fluggäste. Wie reagieren Reiseveranstalter in so einer Situation und wie geht's denen, die reisen wollen? RBB24-Reporterin Oda Tischewski.
Statt über die Straßen einer thailändischen Metropole geht Dimitri über einen brandenburgischen Kiesweg. Geplant war das anders.
Ich wollte eigentlich für 4 Wochen beruflich nach Chiang Mai fliegen, aber mein Flug über Abu Dhabi wurde dann letztendlich gestrichen. Ich hätte schon umbuchen können über eine alternative Flugroute, aber die Preise sind einfach gerade so extrem hoch, dass ich dann am Ende einfach gelassen habe.
Dimitri hatte Glück. Weil er seinen Flug mit Umstieg in der Golfregion direkt bei der Fluglinie gebucht hatte, bekam er sein Geld zurück. Aus der Geschäftsreise sind ein paar Tage in der Mark Brandenburg geworden. Ähnlich unkompliziert verläuft der Rücktritt bei Pauschalreisen. Schwieriger kann es bei Individualreisen werden. Stefan Finke ist Geschäftsführer bei Mesoreisen. Seine Firma hilft dabei, ganz persönliche Fernreisen zusammenzustellen. Asien und Australien spielen dabei eine große Rolle und damit auch Airlines, die über Drehkreuze wie Doha oder Dubai operieren.
Das, was wir aktuell machen, ist, dass wir von den 3 großen Wegsteuern, sprich Emirates, Qatar Airways und Etihad, und Alternativen suchen. Diese 3 Airlines haben so viel Kapazität im Markt, dass es nicht so einfach ist, von heute auf morgen das zu kompensieren. Jetzt langsam fangen andere Airlines an, mehr Kapazitäten anzubieten. Wir sehen aber auch, dass der Preisanstieg sehr hoch ist.
Dass die deutsche Reiselust leide, kann Finke nicht feststellen. Vor allem bei langfristigen Buchungen sei die Kundschaft risikofreudig.
Wir haben Kunden Richtung Sommer, Richtung Herbst, die ihre Flüge jetzt schon buchen. Und dort bieten wir immer die 3 Airlines an. Und gleichzeitig eine Alternative, was wir derzeit sehen, ist, wenn der Preisunterschied bei 500, 600 Euro pro Person liegt, dass viele dann doch wieder auf eine Qatar Airways, auf eine Emirates oder auf eine Etihad gehen, mit der Hoffnung, dass sich die Situation bis dahin dann auch wieder befriedet hat.
Generell sei das Gedächtnis der Reisenden kurz, wenn es um Krisen ginge, so Finke. Sobald die unmittelbare Gefahr vorüber sei, kehrten auch die Touristen schnell zurück.
Wie wirkt sich der Krieg im Iran auf die Reisebranche aus? RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Seit 5 Jahren gibt es den Berliner Selbsthilfe-Podcast Echte Stimmen, eine Aktion des Berliner Selbsthilfeverbands. Bisher haben 84 Menschen dort ihre Lebenserfahrungen geteilt. Eine von ihnen, Dana Wetzel aus Prenzlauer Berg. Sie berichtet im Podcast.
Ich fand die Erwartungen, die an mich gestellt wurden, einfach zu einengend. Also heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, Karriere machen. Das fand ich irgendwie zu eindimensional, das hat nicht zu mir gepasst.
Dana Wetzel findet in dem Podcast-Projekt einen Ort, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Ebenso wie Menschen mit Parkinson, Depressionen oder pflegende Angehörige. Alle waren schon Gäste des Podcasts und alle sind aktiv in Selbsthilfegruppen. Dana im Selbsthilfeverein B. Berlin. Die 48-Jährige merkte schon als Jugendliche in ihrem Dorf in Sachsen-Anhalt, dass sie anders ist, aber sie hatte keine Worte dafür. Erst mit Anfang 30, sie ist gerade von Leipzig nach Berlin gezogen, hatte sie ihr Coming Out. Dana ist bisexuell. Darüber spricht sie jetzt mit Kira Morawitz und Anne Schubert vom Berliner Selbsthilfeverband. Einmal im Monat machen die beiden zusammen den Podcast Echte Stimmen.
Dana, schön, dass du da bist. Gab es Momente, in denen dir bewusst wurde, dass du dich anders fühlst oder verhältst als viele andere Menschen?
Nach der Wende kam halt bestimmte Filme rüber, die es halt in der DDR nicht gab. Also ich rede von Pornos. Und da saßen halt ein Haufen Teenager in einem Elternwohnzimmer und schauten dann ganz aufgeregt. Und ich fand halt irgendwie die Frauen da interessanter als die Männer.
Inzwischen ist es aber wieder andersherum. Dana findet zurzeit Männer interessanter als Frauen. Mit Thilo ist sie seit 10 Jahren verheiratet und seit 3 Jahren gehört Stefan zu ihrer Beziehung dazu.
Ich habe nicht nur gemerkt, dass ich mich in verschiedene Geschlechter verlieben kann, sondern auch gleichzeitig in mehrere Personen. Und deswegen leben wir seit vielen Jahren in einem Polykül, wo mehrere Personen dazugehören. Und das funktioniert ganz gut.
Im Podcast spricht Dana offen über ihren schweren Weg zu sich selbst. Nach einem Burnout, Umzug nach Berlin und Coming Out schließt sie sich einer Selbsthilfegruppe für Bisexuelle an. Ihre Erfahrungen schildert sie im Podcaststudio in Berlin-Mitte.
Was würdest du sagen, was bedeutet für dich heute der Satz, ich darf sein, so wie ich bin?
In erster Linie Mut. Sich selbst so anzunehmen und sich zu trauen, wie man selbst ist, erfordert extrem viel Mut. Und ich wünsche mir, dass alle anderen Menschen auch den Mut haben, weil ich immer den Eindruck habe, nicht so viele trauen sich, wirklich auszubrechen.
Genau denen möchte sie eine Stimme geben. Mit ihrem Auftritt im Podcast und mit ihrem Verein Bi Berlin, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Thilo gegründet hat. Zu dritt sind sie in der Selbsthilfebewegung engagiert, veranstalten Community-Events, moderieren Gruppen und bieten Einzelberatungen an. Ihre Beweggründe erklärt Dana Wetzel im Podcast so.
Weil wir auch heute noch ganz oft übersehen werden. Wir gehen unter, entweder in der schullesbischen Community oder in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Ja, je nach Partnerperson werden wir entweder hetero gelesen oder schwul oder lesbisch. Und weil wir halt so unsichtbar sind, braucht es eine Interessensvertretung.
Dana, danke, dass du heute bei uns warst und mit uns so ehrlich und berührend deine Reise mit uns geteilt hast.
Und als letztes noch die Erkenntnis der 48-Jährigen, nicht so viel Zeit zu verschwenden, weil es eben nur dieses eine Leben gibt.
Hör auf dein Bauchgefühl, sei mutig und geh deinen Weg.
Den Podcast Echte Stimmen mit Dana Wetzel und vielen anderen Menschen kann man auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen abrufen.
Wenn eine neue Regierung kommt, dann gibt's immer auch Abschiede. Und das war heute in Brandenburg ziemlich emotional. SPD-Ministerpräsident Woidke hat Entlassungsurkunden verteilt an die Regierungsmitglieder, die ab morgen nicht mehr im Amt sein werden oder die eine neue Funktion bekommen. Denn morgen soll ja die neue Regierung mit der Arbeit beginnen. RBB24-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat diesen Abschied beobachtet.
Abschiedsstimmung um 13.25 Uhr in der Staatskanzlei in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD übergibt an 5 Minister und Gesundheitsministerin Britta Müller nach 15 Monaten die Entlassungsurkunden.
Im Namen des Landes Brandenburg entlasse ich Frau Ministerin Britta Müller aus ihrem Amtsverhältnis. Für die dem Land Brandenburg geleisteten treuen Dienste spreche ich ihr meinen Dank und Anerkennung aus.
Zur Entlassungsurkunde gibt es einen Blumenstrauß aus Tulpen, Anemonen und Gerbera und Emotionen bei der scheidenden Gesundheitsministerin.
Brandenburg ist mein Motherland, mein Heimatland. Insofern ist es heute für mich auch ein trauriger Abschied. Und natürlich war ich noch nicht fertig.
Wenige Stunden zuvor hat Müller, die für die Wagenknecht-Partei im Dezember 2024 für das Amt nominiert wurde, noch einen Gesetzentwurf über ein Landarztstipendium angeschoben.
Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte und wenn wir die selber ausbilden und mit einer Quote hier im Land halten können, das ist wichtig. Wenn Sie durchs Land fahren und ich war viel unterwegs von Perleberg bis Frankfurt-Oder, es geht immer um die gesundheitliche Versorgung, um die Daseinsvorsorge. Und hier konnte ich mit der Poliklinik-Förderrichtlinie auch noch mal einen wichtigen Akzent setzen. Denn wir wissen, mit der Krankenhausreform bleibt und kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Aber es muss ja Versorgung vor Ort sein.
Wie für die 54-jährige Eberswalderin Britta Müller endet auch für den Uckermärker Detlef Tabbert die Zeit als Regierungsmitglied. Was der 65-Jährige als Erfahrung nun mitnimmt?
Als Kernsatz bleibt übrig, dass Demokratie sehr anstrengend ist und dass Entscheidungen in einem Ministerium viel länger dauern als in der Kommunalverwaltung und dass wir da in Brandenburg wie überall schneller werden müssen.
Chillen und Füße hoch, das gibt es für den langjährigen Templiner Bürgermeister und nun Ex-Infrastrukturminister Brandenburgs jedenfalls nicht. Ein Ehrenamt hat er vor.
Bei der Berliner Stadtmission, weil ich glaube, dass dort gerade Menschen betreut werden, die es besonders nötig haben. Und als zweites im örtlichen Fußballverein bei Viktoria Templin den Förderverein unterstützen, dass auch genügend Sponsoren gefunden werden, dass der Fußball auch perspektivisch gut in Templin läuft. Ein guter Mittelfeldplatz, glaube ich, wäre realistisch.
Sagt der ehemalige brandenburgische Infrastrukturminister Detlef Tabbert. Unser Reporter Thorsten Südow hat mit ihm gesprochen. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.